Hey, 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 willkommen. Oder okay, wie Leo Getz sagen würde in Lethal Weapon Film. Willkommen zu einer Bonusfolge oder einem Teil davon, den wir hier auch im öffentlichen Feed publizieren. Denn Finn Benkert und ich haben über die gesamte Lethal Weapon Reihe Teil 1, 2, 3 und 4 gesprochen bei patreon.com/bahnhofskino. Und da das etwas eskaliert ist laufzeitmäßig, nämlich wir am Ende auf knapp 3 Stunden kamen, dachte ich, ach komm, hier, lass mal was springen und pack die erste Stunde einfach vor die Paywall. Will damit eigentlich nur sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, unterstützt gerne das Bahnhofskino und die Spin-Off-Formate vom Bahnhofskino, also Spielfilm und Bahnhofskino Galactica. Für ein paar Euro im Monat bekommt ihr bei Patreon eine Menge mehr, nämlich regelmäßige Bonusfolgen. Wir haben schon über 100 Stück davon veröffentlicht, monatliche Previews, Zugang zum Discord-Server und natürlich Zugriff aufs ganze Archiv. Das ist wichtig und leider notwendig tatsächlich, weil so ein Podcast produziert sich nicht für umsonst. Wir haben laufende Kosten, Honorare, Hostingkosten und so weiter und so fort. Und hierin steckt eine Menge Arbeit und Liebe für das Kino. Also wenn ihr es könnt, unterstützt uns gerne unter patreon.com/bahnhofskino. Hört die Lethal Weapon Quadrilogie in voller Länge und habt noch mehr Spaß mit unserem Gespräch, als es jetzt die erste knappe Stunde bietet. Vielen Dank dafür für euren Support. Ansonsten gibt es noch alternativ so einen PayPal-Spenden-Button auf der alten bahnhofskino.com-Blogseite. Es gibt so viele Möglichkeiten. Oder haut mich an und fragt nach Möglichkeiten, wie ihr das Bahnhofskino unterstützen könnt. Vielen herzlichen Dank. Wir leben nicht von Werbung, sondern von euch. Wir sind ein kommerzfreier Podcast und deswegen kein Cent aus irgendeiner Richtung, außer eben von eurer Seite durch eine kleine Spende. Und nun, ja, viel Spaß und okay, mit Lethal Weapon, dem allerersten Teil. 2 stahlharte, knallharte Profis, Brennpunkt LA, nee, das war der 3. Lethal Weapon, der 1. Teil, das Jahr ist 1987, Regie führt Richard Donner, Mel Gibson und Danny Glover in den Hauptrollen. Enjoy!
Ich knall keinen ab. Ich bin zu alt für sowas.
Bist du wirklich so gut, wie du sagst?
Niemand kommt an mich ran.
Ich glaube, wir bezeichnen dich besser als stahlharten Profi.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Bonusfolge des Bahnhofskinos. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Finn Benkert. Finn, hi!
Hallo Patrick. Mir fällt gerade kein guter Spruch ein, außer der offensichtliche zur Lethal Weapon-Reihe. Und den machen wir hier nicht, weil wir sind ein Podcast mit Stil und Klasse.
Ja. Mir wurde das verboten damals, als wir vor, ich weiß nicht wann, sprachen wir über die Saw-Reihe. Ist jetzt auch schon geschlagene 4-5 Jahre her, oder? Das war so ein Pandemie-Cast, oder?
Ja. Es war ein Pandemie-Cast, es war in meiner ganz alten Wohnung, es war noch in meiner WG und da in dem gesonderten Aufnahmeraum. Also ja, das ist irgendwann 21, 22.
Ja.
Es war noch vor dem 9. Teil.
Okay, ja, wir müssen mal liefern wieder, ne? Uns fehlen jetzt noch 3 Teile, genau. Es gibt bei Zeiten, sage ich mal, ein Follow-up. Bei Zeiten ist ein schönes Wort, weil es alles und nichts bedeutet, genau. Aber damals sagtest du mir, bevor wir zu reden begannen, über Saw 1 bis, ich glaube, 7, sagtest du mir, oh Patrick, bitte nicht hier, do you want to play a game? Und ich dachte, ach, Finn, du, sorry, ich kann mir das nicht verkneifen. Das muss rein. Aber so richtig, ich weiß nicht. Es gibt nicht so richtig fesche One-Liner Lethal Weapon, die sich auch für eine Anmoderation eignen. Ich meine, ich glaube auch diese, wir werden zu alt für den Scheiß-Sache, die wurde gemacht, die wurde wahrscheinlich 1000-fach gemacht in anderen Podcast-Formaten, in YouTube-Essays, also die ist tot. Und ansonsten gibt es doch so denkwürdige One-Liner? Okay.
Ich habe hier ein Podcast-Mikro mit deinem Namen drauf eingraviert und ich warte jeden Tag darauf, es zu benutzen.
Diplomatic Immunity. Vielleicht noch. Aber auch schon super spezifisch für den 2. Teil und eigentlich nicht für die ganze Reihe. Genau wie das Leo Getz okay, hier auch eigentlich nur anwendbar ist für Teil 3 und 4. Ich weiß nicht. Und die ganzen rassistischen Gags aus Teil 4 möchte ich nicht zitieren.
Wir können dieses Theme mit diesem nachsummen, aber dann steigt uns die GEMA aufs Dach.
Also egal. Wir sollten sagen, wir sprechen heute in dieser Bahnhofskino-Bonus-Folge über Lethal Weapon 1, 2, 3 und 4, die alle eigenwillige deutsche Titel haben. Nämlich der 1. Teil heißt 2 stahlharte Profis hierzulande, der 2. Teil Brennpunkt LA anno Dings 89, der 3. Teil 1992 Brennpunkt LA, die Profis sind zurück und Teil 4, 2 Profis räumen auf, Lethal Weapon 4. Genau. Ich glaube, der wurde aber maßgeblich unter dem Originaltitel verliehen ja auch und beworben. So. Ansonsten schwierig. So viele Profis, so wenig Zeit. 8 Stunden Zeit hatten wir hierfür. Genau. Wie hat es dir gefallen, diese kleine Retrospektive? So mal ganz jetzt unreine gesprochen.
Es hat mir richtig gut gefallen, weil ich hier auch filmgeschichtliche Blindspots füllen könnte. Ich kannte den ersten Teil, den habe ich häufig gesehen in meinem Leben, den halte ich auch, Achtung Spoiler, für einen nahezu perfekten Film.
Nein. Also
was du in der letzten Aufnahme über Dirty Harry, den ersten Teil, gesagt hast, würde ich über den ersten Lethal Weapon sagen, weil ich damit auch irgendwie so eine kleine Genese hatte. Ich dachte mir aber immer, schon so als Jugendlicher, nachdem der erste Teil zu Ende war, und wie genau wollt ihr da jetzt Sequels zu machen? Will ich die überhaupt sehen? Und habe sie deshalb auch nie geschaut, obwohl ich sehr lange diese tolle silberne DVD-Box mein eigen nannte. Sie hat dann aber irgendeinen Umzug nicht überlebt. Weswegen ich die Filme jetzt alle teilweise in 4K bei einem Anbieter mit dem Apfel gesehen habe. Denn die digitale Box, sag ich mal so, war auch just gerade im Angebot, als wir tatsächlich uns festgelegt hatten, wir machen jetzt die Lethal Weapon-Reihe. Es sind richtig interessante Filme, es sind sehr, sehr unterhaltsame Filme. Ja, für mich als irgendwas zwischen Millennial und Gen Z natürlich auch super spannend zu sehen, zuzugucken, wie sich Populärkultur verändert, wie Filme versuchen, auf einen Zeitgeist einzuzahlen und das doch auch irgendwie wieder nicht tun. Weil das wirklich interessant an der Lethal Weapon-Reihe ist ja tatsächlich, dass es hier eine Vision ist, sag ich mal so. Mhm. Also ein Regisseur, ein Team. Klar, es gibt Wechsel auf der Drehbuchfront und auf der Kamerafront, aber dass das hier wirklich eine Source ist, wie man so schön sagt, und man eigentlich auch den fünften Teil nur mit Richard Donner zusammen drehen wollte, er kommt jetzt ja wohl trotzdem als Lethal Finale. Ich glaube, von Mel Gibson Feder geführt, aber das fand ich spannend. Ich fand's cool, dann populäre SchauspielerInnen auftauchen zu sehen. Und so zuzugucken, wie man auch hinter den Kulissen sich gefragt hat, was kann Lethal Weapon im Ende der 80er, Ende der 90er bedeuten?
Ja.
Du kanntest die Filme wahrscheinlich aber alle schon vorher, oder?
Ich kannte die alle schon vorher, natürlich. Ich habe Lethal Weapon 1, 2, 3 auf Video oder im Privatfernsehen genossen. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall alles frühe 90er. Ich habe jetzt schon Kloß im Hals, genau, wir sind in Minute 6 oder 7, schlechtes Zeichen, im Fernsehen genossen oder auf Video ausgeliehen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil der vierte ist der erste und einzige bis dato, mal gucken, was da noch kommt, du hast ja bereits angeteasert, da könnte noch was kommen, vielleicht aber auch nicht, wir werden sehen, der einzige, den ich im Kino gesehen habe, in der geschnittenen FSK ab 18 Jahren Fassung. Und dann natürlich nochmal aus der Videothek ausgeliehen, in der ungekürzten, harten ab 18 Fassung, die... Ich glaube, in der Tod von Jet Li einfach ein bisschen länger dauert. Ja. Ach so, Spoiler, Entschuldigung. Ja.
Genau, wer könnte es erwarten, bei einem Deep Dive Talk über die ganze Reihe spoilern wir mal ein bisschen.
Die innigste Beziehung, ich glaube, jeder Mensch, der nicht von Anfang an dabei war, will heißen, bereits volljährig war bei Erscheinen von des ersten Lethal Weapon Films, hat wahrscheinlich so einen anderen Liebling, möchte ich mal sagen, weil das ist der Film, mit dem man eben eingestiegen ist. Und ich muss sagen, bei mir war es der zweite, weil das einfach derjenige war, den ich als ersten und am häufigsten auch gesehen habe. Weil der hatte eben auch die besten Baddies, fand ich immer. Und der galt in meinem Freundeskreis damals, Anfang, Mitte der 90er, als der härteste von allen. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob ich das bestätigen kann. Ich führe kein Buch darüber, wie viele Menschen wann wo sterben. Aber ja, ich glaube, allein aufgrund der Tatsache, dass es eben alles so südafrikanische Apartheid-Nazis waren, war das so, oh, der ist fies, oh, der ist richtig fies, der ist richtig fies.
Das kann man ja zur Reihe aber schon mal sagen. Ich war doch sehr überrascht, wie sehr sie versuchen, jedem Film tatsächlich so ein Thema von gesellschaftlicher Relevanz zu geben.
Oh ja.
Und das gelingt in 3 von 4 Fällen ziemlich gut, finde ich.
Oder wie es in einer Bonusfolge des von mir sehr geliebten Podcasts The Suspense is Killing Us bezeichnet wird, Liberal Boutique Bullshit. Weil Richard Donner ist natürlich ganz weit links im Spektrum verortet, was ja grundsätzlich erstmal sympathisch ist, aber er macht eben, möchte ich mal sagen, Filme, die potenziell sich schon für so ein Hardliner rechtskonservatives Publikum sehr gut eignen, weil Waffen sind geil und so, ne, und wir erschießen gerne Leute und ist schon cool und so, aber da sind eben so Momente drin, in denen es eben um Safe Sex geht und um End Apartheid, um Gun Control, um Recht auf Abtreibung, ne, die Tochter von Murdoch trägt dann plötzlich ein Pro-Choice-T-Shirt, rettet die Delfine und solche Dinge eben, wo du immer denkst so, ja, aber der Film, den ich sehe, ist ein anderer, aber ich meine, gut, dass ihr diese Botschaften da unterkriegt.
Es ist diese, vor allem im ersten Teil würde ich sagen, diese magische Zeit des 80er-Action-Kinos, wo die Filme ja wirklich doppelt lesbar sind. an vielen Stellen. Also der erste Stirb langsam kommt mir da natürlich in den Sinn, den du natürlich auf der einen Seite lesen kannst als, ja, siehst du, das passiert, wenn deine Frau arbeitet. Und wenn der Mann nicht mehr der alleinige Brotgewinner ist.
Ja, ja.
Aber es funktioniert natürlich auch genau auf der anderen Ebene. Und gerade der erste Lethal Weapon bietet ja einige spannende Dualitäten. Für Interessierte sei hier auf jeden Fall auch nochmal die hervorragende Folge zum ersten Lethal Weapon des Podcasts Ein Filmarchiv empfohlen. Aha. Ein sehr, sehr spannendes Gespräch, das Knut und Jochen da führen.
Okay, die Lesart habe ich jetzt nie darin gesehen. Also, dass Mrs. McLean hier tatsächlich, dass es ein Diss ist gegen die arbeitende Frau und der Mann, der eben vielleicht nicht mehr der Hauptbrötchenbringer ist, aber interessant. Die Parallele, die ich sehe zwischen Lethal Weapon, vor allem zwischen dem zweiten Teil und Die Hard, ist eben diese Japanophobie, die damals sehr herrschte in den späten 80ern. So von wegen, die übernehmen technologisch alles und den Rest der Welt und bald eben auch uns und damit bedrohen sie unsere amerikanische Freiheit oder die Vorherrschaft, die wir haben, eben weil wir so geile Autos bauen und so geile Technik machen. Und das wird, glaube ich, auch referenziert in Lethal Weapon 2. Also von wegen, was machen die Japaner hier den Gott bald alles. Auch die Polizeidienststelle.
Nun, es sind ja zumindestens also die beiden ersten Teile Filme, die sich auch Gedanken machen über den Mann in der neuen amerikanischen Gesellschaft, über sich verändernde Rollen, irgendwie Murtaugh als der Vater, der ja nicht mehr so richtig den Platz hat als Patriarch, hat man das Gefühl, der am Anfang in der Badewanne überrascht wird, am vulnerablen Punkt. Das ne? Das Boot ist nicht fertig, was da im Garten steht. Er weiß auch gar nicht, wie man das bedient. Und dagegen dann halt Riggs als vom Krieg gezeichneter Psychopath, der gar nicht mehr fähig ist, in der Gesellschaft zu funktionieren. Questions einfach, die man sich da stellt in den 80ern über unser schönes Amerika.
Ja. Eine Frage, die ich mir damals schon stellte und das als Jugendlicher, deswegen muss es ja tatsächlich auch irgendwie eine Art von Relevanz haben, die über mein eigenes persönliches Empfinden hinausgeht, weil das ist tatsächlich so ein Punkt, über den ich mir normalerweise, glaube ich, mit 14, 15, 16 nie Gedanken machte, war der Typ, also Danny Glover als Roger Murtaugh, im ersten Lethal Weapon, sieht verdammt fit aus für jemanden, der angeblich kurz vor der Pensionierung stehen soll. Ich meine, er redet doch nicht von der Pensionierung, aber der Film beginnt eben mit seinem 50. Geburtstag. Und Danny Glover war um die 40 und er ist eben wie die meisten Hollywood-Schauspieler einfach ein richtig fitter Dude. Die haben dem ein bisschen so graue Schläfen gemacht und versucht so ein bisschen hier ihn runter zu altern und ihm Stauzbart verpasst. Aber der Typ sieht eben echt fit aus. Und im Laufe der Filme behält er ungefähr so seinen Look bei. Er sieht im vierten auch nicht maßgeblich älter aus als im ersten Teil, wohingegen Mel Gibson, geprägt von jahrelangen Substance Abuse, also Drogenkonsum und Alkoholismus, eben ziemlich fertig aussieht und dann mit 40 darüber lamentieren darf, dass es einfach nicht mehr kann. Und das fand ich jetzt interessant auch zu beobachten, so im Laufe der Reihe, dass er im Grunde so eine Konstante ist, ne? Immer von Rente redet, aber nicht wirklich älter wird, Herr Berto und Riggs, der baut ganz schön ab.
Ja, sie klauen ihm sogar seine Frisur im vierten Teil.
Das stimmt. Das ist das vielleicht nicht größte Sakrileg des vierten Teils, aber eines der vielen, über das wir gleich reden werden. Genau. Wir klappern die ganze Reihe ab und versuchen nicht zu viel inhaltlich reinzugrätschen, wenn wir über Teil 1, Teil 2, Teil 3 und Teil 4 reden, in die jeweils anderen Filme. Ich denke, es wird hier und da unvermeidbar sein, denn wir haben ja im Vorgespräch schon festgestellt, und ich glaube, das weiß auch der Rest der Welt schon, dass es mehr oder weniger viermal grob derselbe Film, aber qualitativ, also in den Feinheiten, in der Ausarbeitung, sehr, sehr unterschiedlich, vor allem qualitativ.
Ich könnte gleich mal vielleicht einsteigen, warum der erste Teil mir so wichtig ist,
ja,
warum ich den auch
gerne
so häufig gesehen
Wollen
habe.
Wollen wir die Inhaltsvergabe vorwegschicken?
Ja, mach das doch gerne.
Ich finde das ganz, ganz wichtig für die Menschen, die es in den letzten 40 Jahren nicht geschafft haben, Lethal Weapon zu gucken, weil das ist ja auch so ein eher so ein Underground-Hit, ne? So ein vielleicht eher Geheimtipp,
also
würde ich mal
schon
sagen.
Sagen wir so, es ist schon ein Film für meine Altersgruppe, also sagen wir irgendwas zwischen 20 und 30, den man jetzt nicht so unbedingt schauen müsste. Also ich hatte gestern ein Telefonat mit einer lieben Freundin, die, als ich dann meinte, ja, der erste Teil ist wirklich hervorragend, das ist einer der besten 80er-Filme, wahrscheinlich sogar einer der besten Action-Filme und ich will nicht sagen einer der besten Filme überhaupt, aber close enough, die dann auch meinte, ach wirklich? Ah, okay, ja, dann gucke ich mir das mal an. Weil, glaube ich, die Rezeption der folgenden Teile ein bisschen den ersten Teil runterziehen, dazu gleich mehr, nachdem du die Inhaltsangabe vorgelesen
okay.
hast.
Okay, eine filmaffine Freundin, wenn ich fragen darf?
Ja.
Okay.
Ja.
Aber ich wollte gerade sagen, dass tatsächlich Menschen, die einfach nicht gucken, ist ja relativ normal. Ich habe jetzt meine Frau nicht gefragt, aber würde ich sie fragen, wäre die Antwort, wenn sie an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass sie keinen einzigen dieser Filme gesehen hat. Weil es einfach ihre Art von Kino ist.
Eine sehr filmaffine Freundin, ich glaube, es ist ähnlich wie jetzt auch wenig, in Anführungszeichen, junge Menschen Rambo gucken würden.
Ja. Das sind schon Dude-Filme, möchte ich mal sagen. Weil ja auch tatsächlich die Frauenfiguren in diesen Streifen, die ja, ich möchte nicht sagen, dezidiert schwach sind. Aber es sind nicht die weiblichen Figuren, für die man diese Filme guckt und sich denkt, wow, coole Braut.
Ja, sie spielen schon Rollen. Also sie sind schon da.
Ja, so. Natürlich. Ich finde auch Trisha cool, also Murtos Frau. Ich mag ja auch, also Rianne spielt ja auch so eine durchgehend kleine bis mittelgroße Nebenrolle. Sie ist ja ständig präsent. Wir haben diese Polizeipsychologin, die ist aber für nichts anderes gut, als runtergebuttert zu werden von Ricks.
Das ist interessant heutzutage und natürlich in Teil 3 und 4 Rene Russo,
genau, mit der man die man sofort dann aber überwiegend aus dem Verkehr zieht in Teil 4, indem man sagt, nee, die sind doch zu tough, lass sie mal hier hochschwanger sein. Mhm. Ja, das ist dann gleich mehr, so die Inhaltsangabe, genau. Und dann auf in die Vollen mit, ja,
Level Weepen 1, zwei stahlharte, genau, Profis, wie der Deutsche es aussprechen würde.
Natürlich, genau so. T-Mac schreibt bei der UFDB, die beiden Polizisten Murto, Danny Glover und Riggs, gespielt von Mel Gibson, bilden bei der Untersuchung des Selbstmords eines Call Girls ein ungleiches Team. Sie kommen einer gut organisierten Gruppe ehemaliger CIA-Söldner auf die Spur, die seit dem Vietnamkrieg einen schwunghaften Heroinhandel betreibt. Was total akkurates. Regie Richard Donner, Drehbuch, man höre und staune, oder staune eben nicht, von Shane Black, der quasi so die Blaupause malte, zeichnete, wie auch immer, skizzierte für den Rest der Reihe. Produziert von Joel Silber, von wem auch sonst, und vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, Musik von Eric Clapton und Michael Kamen. Ja. Ein Actionfilm-Score, der Geschichte schrieb, klingt zu groß, aber sag ich mal, sehr, sehr prägend war generell für den Actionfilm dieser Zeit. Ich möchte so weit gehen und sagen, wenn Actionfilme dieser Zeit parodiert werden, spielt irgendwie irgendjemand immer Saxophon auf der Tonspur.
Mehr dazu bei Loaded Weapon 1.
über den wir nicht sprechen müssen, ja, aber können. Ich habe ihn auch noch beim Vorfeld gesehen. Der ist besser, als ich ihn in Erinnerung hatte.
Ich würde sagen, ich finde den, auch oft an den habe ich einfach wache Erinnerungen, weil der lief auch häufig im Fernsehen und ich habe den immer gerne geschaut.
Ja.
Obwohl ich jetzt natürlich, ich habe noch mal wieder reingeguckt jetzt, natürlich eigentlich nichts verstanden habe, oder was heißt nichts verstanden, aber die meisten parodierten Filme nicht kannte. Mhm. Aber wie die, sage ich mal, guten Spoofs, er ja tatsächlich auch als Komödie ganz gut funktioniert.
Ah, die parodierten Filme in Loaded Weapon 1 sind doch total offensichtlich. Also der parodiert, glaube ich, Rambo und Commando und Basic Instinct und Schweigen der Lämmer und all das, was so plus minus in der Zeit im Kino lief. Wobei, der Schweigen der Lämmer-Gag, ich muss wirklich sagen, ich habe mir den heute auch nochmal angeguckt, ich muss tatsächlich sehr laut einfach loslachen. Also es hieß irgendwie, geht den Gang runter und haltet euch ganz links, damit die Gefangenen quasi nicht nach euch grapschen können. Und dann dreht sich der Gefängnisdirektor um und sagt, oh nein, nicht links, rechts. Und dann hängen eben da die Riggs und Murto-Äquivalente, gespielt von Emilio Estevez und Samuel L. Jackson, schon in den Cloud von irgendeinem Psychopathen. Ich fand das sehr, sehr lustig tatsächlich. Wie alle Gags, die man nacherzählt, richtig scheiße gerade. Ich wollte doch sagen, Gary Busey spielt hier Mr. Joshua. Ich sehe gerade hier in der IMDb, der hat einen Vornamen, der heißt Jack. Interessant, wusste ich nie. Mr. Joshua ist, glaube ich, sehr viel besser. Mitch Ryan spielt Peter McAllister, Tom Atkins, Michael Hunsaker, Tracy Wolf, Darlene Love spielt doch mit. Und Steve Cahan als Captain Murphy, der uns auch durch die ganze Reihe begleiten wird. Genau. Und natürlich Ed Long. Oder Ed Leong als Handlanger der Bösen, der orientalische Bösewicht, der aufschlägt in jedem Actionfilm der späten 80er und frühen 90er. So.
Ich kannte, glaube ich, Hot Fuzz, bevor ich Lethal Weapon gesehen habe, der ja sehr viel referenziert wird in diesem Film. Da heißt es ja irgendwie auch, sind sie schon mal irgendwie beide nicht durch die Luft gesprungen, all dies, das und der sehr lustige deutsche Untertitel zum ersten Hot Fuzz ist ja auch zwei abgewichste Profis, beziehungsweise in der ZDF-Ausstrahlung haben sie daraus gemacht, Verbrechen verboten.
Oh, wow.
Das war dem ZDF dann wohl doch etwas zu anrüchig. Aber ich wusste, dass es diese Reihe gibt und ich habe immer gelesen, das wäre alles so super lustig. Also so Cop-Buddy-Movie, funniest shit ever und so runtergewässerte
Versionen. Hot Fuzz oder Lethal Weapon?
Lethal Weapon.
Okay.
So runtergewässerte Versionen davon liefen ja auch dann mit ab 12 Freigaben in den Kinos und auch auf Kabel 1. Also sowas wie die Beverly Hills Cop-Reihe oder ja. Showtime, so ein ganz schlimmer Buddy-Cop-Film mit Eddie Murphy und Robert De Niro. Oder Hollywood Cops heißt er, glaube ich, mit Harrison Ford und Josh Hartnett.
Ja, ich glaube, also, bei Beverly Hills Cop, ehrlich gesagt, geraten wir jetzt schon aneinander, weil das als verwässerte Version dieser Filmreihe zu bezeichnen, vor allem, weil eben der erste Beverly Hills Cop vor Lethal Weapon erschienen, ist so ein bisschen, ja.
Ich nehme Beverly Hills Cop
raus aus der Gleichung. Ja.
Ja, ich nehme Beverly Hills Cop raus aus der Gleichung.
Du kannst über den dritten Beverly Hills Cop alles Schlechte dieser Welt sagen, weil der ist grausig scheiße. Einfach.
Ja, das war damals der einzige, den ich kannte.
Okay.
und ich lese also Lethal Weapon, lustigster Shit jemals, wie man im Internet sagen würde. Und ich besorge mir also als 11-, 12-, 13-Jähriger, wie auch immer, eine Kopie vom ersten Lethal Weapon, mach das Ding rein und bin total verstört.
Mhm.
Weil ich gehe da mit der Erwartung rein, das wird jetzt eine super lustige Komödie, und bekomme dieses harte Drama, diesen zynischen Film, in dem Mel Gibson sich zu Beginn des Films umbringen will, sich den ganzen Film eigentlich umbringen will. Und ich habe ihn damals, glaube ich, auch nicht zu Ende geguckt, weil ich das irgendwie wirklich belastend fand und so gewartet habe, wann wird's denn mal lustig? Die Liebe zu dem Film kam dann doch etwas später, als ich ihn wieder gesehen habe, weil ich ja wusste, es ist keine Komödie. Und dann gemerkt habe, hier steckt ja wirklich was drin. Aber ja, der Komödienaspekt kommt natürlich bei Teil 2, 3 und 4 dazu. Aber der erste ist ja wirklich ein sehr ruppiger, sehr zynischer, sehr brutaler Actionfilm. Und da kommt natürlich die Shane Black-DNA auch rein, über die wir vielleicht auch kurz mal reden können. Ist sicherlich auch der Grundstein für vieles, was Shane Black dann weiterhin in seiner Komödie schreiben wird. Also zwei unterschiedliche, aber doch in sich gleiche Männer, die einen Fall lösen müssen, für den sich der Film nicht so ganz interessiert. Es geht also mehr darum, wie diese beiden Leute zusammenspielen und das dann auf verschiedenen Stufen der Qualitätsskala.
Ja. Und natürlich, das sind in den meisten Fällen weihnachtliches Setting, ist auch hier gegeben. Hm. Wobei man sagen muss, hier in L.A. merkt man nicht viel von Weihnachten. Also nicht das, was wir uns unter Weihnachten vorstellen, nämlich Tannenbäume und Schnee. Wobei hier gibt es Tannenbäume, es gibt einen Tannenbaumverkauf.
Ich wollte sagen, du hast total recht, weil auch Kiss Kiss Bang Bang spielt ja zur Weihnachtszeit.
Fast alle Shane Black Filme spielen zur Weihnachtszeit, auch Iron Man 3, selbst Iron Man 3, also große Mainstream-Kommerzware spielt hier zur Weihnachtszeit. Das ist ganz wichtig.
Lethal Weapon ist auf jeden Fall ein Film, du startest ihn und du weißt, yo, wir sind in den 80ern. Also more 80s als das. Du hast den Saxophon-Score, du hast diese verschnörkelten Credits, du hast den tollen Helikopterflug über L.A.
Ja.
Und dann hast du eine barbusige Frau, die sich eine Line Kokain reinzieht und vom Fenster springt.
Ja, toller 80s-Film und auch gar nicht, deswegen sagte ich ja auch, und damit bin ich ja auch nicht allein mit der Meinung, das ist mehr oder weniger der gleiche Film, den wir eben später sehen. Aber das, was du eben angesprochen hast, dieses Fehlen von Humor, ist eben deswegen so spannend, weil im Grunde ja die Figur hier von Riggs, wie wir ihn sehen und viele der Sprüche, die er macht, gar nicht so sehr anders sind. Ich meine, klar, wir sind in späteren Teilen flapsiger, aber auch hier dreht er ja schon frei und macht komplett irre Sachen. Bloß aber eben im Kontext dieses suizidalen Verhaltens. Und das färbt das Ganze eben einfach nur bitterböse und hochdramatisch. Und deswegen kann man auch in den wenigsten Szene, den er hier freidreht und Murdoch quasi an ihm verzweifelt, nicht sagen, oh wow, haha, funny, wohingegen das eben in den späteren Teilen mehr und mehr für den humoristischen Aspekt ausgespielt wird. Aber hier ist das eben jemand, der im Grunde ja am Ende seiner Kraft psychisch steht und sein Leben beenden will und quasi abends an seinem mobilen Heim sitzt und sich die Kugel geben möchte. Das ist ja auch, glaube ich, die große Katharsis am Ende, wenn er sagt, hier, ich brauche die Kugel quasi nicht mehr aufgespart habe, um mein Leben, um mir das Leben zu nehmen. Und das ist, sagen wir mal, so eine Patina von Tristesse und Nihilismus, die über dem gesamten Film liegt, die dem, was wir hier sehen, unglaublich gut tut. Und eben auch die Stakes, wie nennt man das, die Wagnisse, die der Film eingeht, einfach gleich mal so ein bisschen größer wirken und werden lässt, weil wir eben nie wissen, wie Riggs auf eine Situation reagiert, ob er die in den Griff kriegt oder eben einfach daran zerbricht.
Und das fehlt eben zunehmend in den späteren Filmen. Also ich möchte nicht jetzt schon die ganzen Parallelen ziehen oder Vergleiche mit den späteren. Der erste ist für sich genommen einfach super gut, ja, und wenig lustig und tatsächlich auch eine Blaupause für spätere Actionfilme, und Shane Black schaffen das absolut recht. Aber wir beginnen mit Murto, der seinen 50. Geburtstag feiert und gespielt von Danny Glover, gerade frisch aus, auch ein ungewöhnliches Casting aus Die Farbe Lila. Kein, sag ich mal, Schauspieler, der wirklich dafür bekannt war, Actionrollen zu spielen, aber hier ist er. Und ich finde ihn ganz wunderbar. Für mich ist er so einfach die, ich habe meinen Lieblingsschauspieler in der ganzen Reihe. Ich meine, Mel Gibson ist genauso unverzichtbar und toll zu der damaligen Zeit, aber Danny Glover, dem Gott mein Herz.
Ja, ich würde sagen, interessantes Opening. Er sitzt dann halt in der Badewanne, so im ganz Privaten, und dann kommt seine Familie rein und will mit ihm den 50. Geburtstag feiern, demütigt ihn also praktisch geradezu. Das ist schon, also ist ja auch so spannend, weil der Film seine Familie ja schon auch irgendwie als einen tollen Ort inszeniert und als, sag ich mal, ja auch Gegenstück zu dem, was Riggs eben nicht hat. Aber es eben auch zeigt, so ganz wohl scheint er sich in dieser Rolle des Familienvaters auch nicht mehr zu fühlen. Also er versteht die Zeiten nicht mehr, er ist out of touch, wie man sagen könnte. Die Kinder trampeln ihm so ein bisschen respektvoll auf der Nase rum, würde ich sagen. Ja. Die Frau ist nicht der Homemaker, also die Frau kann nicht kochen, da wird mehrfach drauf rumgeritten. Und dann hat er, dann kriegt er so einen blöden Fleck auf die Krawatte, rutscht fast auf dem Eigelb aus. Das wäre sicherlich in einem anderen Film auch irgendwie Comedy, aber hier ist es so, hier ist es eher so, okay, das ist also sein Leben. Und ja, vor ein paar Jahren war er eben noch in Vietnam, obwohl er natürlich auch, wie wir dann lernen, kein richtiger Vietnamkrieger war. So, ne? Im Gegensatz zu Riggs, der da wirklich alles verloren hat, hat sich Murto anscheinend irgendwie besser entweder in die Gesellschaft wieder eingegliedert oder war eben nicht bei den wirklich heißen Einsätzen dabei.
Ja. Ich glaube, die sind beide ein bisschen hochgealtert, ne, drehbuchseitig. Ich glaube, weder Danny Glover, von dem ich ja sagte, der war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten, glaube ich, 41, spielt den 41-Jährigen. Und ich glaube, auch Mel Gibson soll ein paar Jahre älter spielen, weil sonst haut das alles nicht so hin.
20 oder so?
Also nee, der war schon 30, aber das haut alles nicht so hin mit Vietnamkrieg und so. Und er sagt dann an einer Stelle auch, ja, damals bei unserem Geheimeinsatz in Laos, und das muss ja dann während des laotischen Bürgerkriegs gewesen sein, das war ja 75 bis 77, irgendwie sowas in der Kante. Also sag mal so, entweder war der da als 16-Jähriger und hat aus einer Meile Entfernung nur in den Kopf geschossen, oder er spielt hier auch ein paar Jahre älter, als er ist. Ich vermute mal einfach Letzteres.
Das muss man ja sagen, weil die spannenden thematische Parallelen, wo man gar nicht wusste, dass welche waren.
Ja.
Ich höre mich gerade wieder durch Don Winslows Border-Trilogie, also diese Art Keller War on Drugs-Reihe, die ziemlich toll ist. Aber da ist unsere Hauptfigur Art Keller ja auch als 18-Jähriger beim Abbrennen der Heroinfelder, die hier auch referenziert werden dabei. Mhm. Also ich glaube schon, dass Shane Black hier einen Punkt machen möchte über zu junge Männer, die man im Krieg verheizt hat oder die man zu Dingen gedrillt hat, die sie gar nicht wollten. Mhm. Weil ich meine, du machst in den USA mit so 17 deinen Highschool-Abschluss, glaube ich, wenn du ihn überhaupt machst.
Ja.
Und es war ja wohl damals so, dass du direkt aus der Highschool eben abgeworben wurdest von der Army. Ein ähnliches Schicksal hat ja dann auch, wie heißt John Cusack in Grossy Point Blank?
Oh, was weiß ich. Ne? Ich kenne den Film, ja.
Ne, aber das ist ja ungefähr das Schicksal, was ihn auch ereilt hat, wie er dann auf dem Jahrestreffen erzählen muss. Aber was ich jetzt richtig spannend fand, ist, dass das ja tatsächlich echte Einsätze sind, die hier referenziert werden und auch echte politische Begebenheiten. Und das ist Mitte der 80er in einem Reagan-Zeitalter ja wirklich geradezu mutig in einem eher konservativ ausgerichteten Actionfilm.
Ich glaube auch, das macht der Film, also dass er nicht, sag ich mal, nach den Regeln spielt, die bis dahin der US-amerikanische Actionfilm so der 80er sehr von Reaganomics genau geprägt etabliert hatte, dass er nicht nach deren Regeln spielt, macht er relativ früh klar. Durch eben sowas genau mit einem sehr, sehr zynischen Blick auf die Politik der vergangenen Jahre oder Jahrzehnte, aber auch gleich schon zu Beginn, wo wir eben diese von dir auch eben erwähnte Skyline hier haben von L.A. und alles sieht irgendwie fancy aus und high gloss und es spielt eben Jingle Bells Rock auf dem Soundtrack und dann eben der harte Schnitt und auch akustisch zu Michael Kamens Score, der dann richtig super ominös wird mit und wir sehen eben all die Abgründe plötzlich alle auf einmal, so irgendwie geschändete junge Frauen, die Drogen konsumieren und sich dann das Leben nehmen und in dem Moment, ich glaube, da hat der Film schon so sein Mission Statement gesetzt und formuliert und gesagt, okay, jetzt ab jetzt kann alles passieren. Und das macht eben auch den ersten Lethal Weapon so ein bisschen gefährlich. Ich kann es nicht besser beschreiben, als dass man ihn anguckt. Und ich glaube, ich wünsche, ich hätte noch mal den Luxus, den zu gucken, völlig losgelöst von den Sequels. Ich glaube, ich würde schon darauf blicken, nach den ersten 10, 15, 20 Minuten, auch wenn wir dann Riggs kennenlernen, wie der drauf ist. Oder ich würde sagen, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was da noch kommen könnte.
Ich meine, genau so ging es mir ja damals. Ja. Deswegen war das schon irgendwie echt eine tolle Seherfahrung. Und ich mag auch, ja, das ist ein Actionfilm, aber auch so im Gegensatz zu den Sequels ist es jetzt nicht so, dass der ganze Film auf so die eine Sequenz hinarbeitet.
Nein.
Also es ist jetzt, ich habe so das Gefühl, bei Teil 2, 3 und 4, da sagt man immer, ja, das ist der Film mit der Szene und mit dem Ding.
Oder der Film also mit keiner Szene wie 3. Obwohl die ersten 10 Minuten sind gut, ja.
Ich meine, klar, hier gibt es den Faustkampf am Ende, der ja auch super ikonisch ist und auch unter anderem in Hot Fuzz parodiert wird, weil natürlich auch ein Rasensprenger irgendwann angehen muss, unter dem sich dann Bond und Simon Peck prügeln dürfen. Aber ja, es ist schon ja vielleicht auch verglichen mit dem, was heutzutage so von Netflix als Action verkauft wird, ein geradezu zurückgenommener Film.
Es ist ein Action-Thriller. Ich würde es mir auch nicht anmaßen wollen, ihn als was anderes zu bezeichnen, aber die Action ist sehr reduziert. Allein was so, also wenn man das jetzt wirklich bemisst nach Production Values, will heißen, wie groß, wie extravagant, wie spektakulär ist die Action, ist schon der zweite ungefähr 3 bis 5 Mal so spektakulär wie der erste. Es gibt coole Verfolgungsjagden, es ist alles super kinetisch, die Kamera ständig in Bewegung, es hat eine wahnsinnige Dynamik und ein irres Tempo, allein die ganzen Dialoge zwischen Riggs und Murto sind toll. Selbst das Meet Cute zu Beginn, wo sich zum ersten Mal das Treffen der Polizeistation wird gleich für einen kleinen Action-Beat verwendet, wenn hier Riggs Murto übers Knie legt. Also ich will mal sagen, der Film hat ordentlich Tempo, aber da bleibt jetzt nichts hängen im Sinne von, oh wow, das, so ein Stunt habe ich ja noch nie irgendwo gesehen. War das toll. Der ganze Film ist toll. Also ich möchte auch nicht an dessen quasi legendären Status kratzen, aber rein actionseitig haben, glaube ich, fast alle anderen Teile mehr zu bieten, ja.
Nee, genau, das Tempo kommt halt tatsächlich aus dem sehr spannenden Zusammenspiel dieser beiden Figuren, weil das ja die erste Stunde des Films eigentlich komplett das Ganze zusammenhält und auch nach vorne treibt. Und das ist natürlich etwas, was man über alle Teile auch sagen kann, der Plot eigentlich erst so richtig nach einer Stunde einsetzt, nachdem wir so größere, kleinere private Abenteuer gemeistert haben oder bei denen mitgemacht haben. Und das Ding ist ja knapp 110 Minuten lang. Ich bin auch jetzt, ohne zu kulturpessimistisch hier zu klingen, im Vergleich mit heutigen Filmen, da ist ja wirklich kein Gramm Fett dran. Das ist wirklich so, das folgt Schlag auf Schlag. Und er wird ja auch gerne mal als Noir-Film betitelt. Zum Beispiel auch in der How I Met Your Mother-Folge, die sich mit der Lethal Weapon-Reihe beschäftigt. Eine sehr, sehr süße Folge übrigens, die ich mir noch mal angeschaut habe. Da geht es darum, dass Barney, also der Draufgänger der Truppe, nicht einsehen will oder er möchte aus Gründen Klopapier auf ein Haus werfen.
Ja,
und Ted sagt eben zu ihm, wir sind über 30, sind wir nicht mittlerweile zu alt für den Kram? Sie müssen natürlich Stuff sagen und nicht Shit, weil wir hier im Fernsehen sind. In der DLG ist aber ganz nett auch dadurch gelöst, dass er diese Geschichte ja seinen Kindern erzählt und vor seinen Kindern nicht fluchen möchte. Und Ted erstellt jetzt also eine Murtau-Liste mit allen Dingen, für die man zu alt wäre, über 30. Und es ist Barneys Aufgabe, diese Liste jetzt abzuarbeiten und zu überleben. Und im Gegenzug dazu bekommt Ted eine Grandpa-Liste mit allen Dingen, die er als alter Mann jetzt machen müsste.
Oh, wow.
Überraschend gute Folge. Ich habe sehr gelacht. Und das beginnt eben im Off-Text damit, dass der alte Ted erklärt, of course, I'm referencing the noir 80s masterpiece Lethal Weapon. Den Gedanken abzuschließen, vom Noir komme ich da natürlich her, weil das natürlich auch immer wahnsinnig temporeiche Filme sind, mit wenig Fett, mit harten Sprüchen, mit einer zynischen Welt.
Mhm. Und Filme, die auch zu einem substanziellen Teil nachts spielen. Ich mag auch diese Ästhetik von damals, weil mittlerweile hat man das einfach auch, weil man eben digital filmt und da ganz andere Mittel hat mit digitalem Color Grading und so weiter. Man kann einen Kontrast drehen, wie man möchte. Da gar nicht mehr die Notwendigkeit, alle Straßen nass zu machen, damit man eben nachts schön drehen kann mit den ganzen Reflexionen. Aber hier eben doch noch, und ich genieße das sehr, dass selbst in L.A., wo es anscheinend niemals regnet oder schneit, alle Straßen nachts nass sind. Ich fühle mich dann immer so zurückversetzt, einfach in eine Zeit, da wird mir doch ein bisschen so nostalgisch warm ums Herz, in der einfach alle Filme so aussahen, wenn sie Nachtszenen zeigten. Ich kenne die How I Met Your Mother Folge nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir die angucken werde, weil ich habe noch keine 2 Minuten in meinem Leben dieser Serie gesehen und ich weiß nicht, ob ich damit einsteigen würde, aber was jetzt keine Parodie ist, aber eine ganz schöne, sag ich mal, Ehrerbietung oder Referenz ist in It's Always Sunny in Philadelphia, gibt es mehrere Folgen, in denen halt die Gang, so heißen die Gruppe von Protagonisten da, drin versuchen, ein Lethal Weapon Sequel, beziehungsweise mehrere Lethal Weapon Sequels zu drehen. Und ich glaube, im Zuge der George Floyd-Sache wurden dann die Sachen bei den meisten Streaming-Anbietern rausgenommen, weil eben Mac, der männliche Protagonist der Serie, die Mörderrolle spielt in Blackface. Was problematisch ist, es klingt jetzt so ein bisschen so, wer die Serie nicht kennt, als würde ich über was reden, was 20, 30 Jahre her ist. Nee, das war Ende der 10er, Anfang der 20er Jahre, also es ist nicht wahnsinnig lange her. Und ich verstehe, dass es mittlerweile verschwunden ist. Aber auch das war eine ganz schöne, ehrlich gesagt, eine Hommage, eine Liebeserklärung an die Filmreihe, dass sie eben auch für diese Generation von Menschen, die Hauptrollen darin spielen, dass sie eben auch so 40-somethings immer noch relevant ist. Ich verstehe das, ich fühle das, ja. Ich gucke das ja auch immer gerne wieder an, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Und nicht alles ist gut gealtert, nicht jeden Spruch möchte ich zitieren, gerade eben, wenn er in eine eindeutig diskriminierende Richtung geht. Aber auch der erste ist vergleichsweise frei davon, überraschenderweise, vor allem im Vergleich zum vierten, wo es richtig schlimm wird, mit dem ja Shane Black nichts mehr zu tun hatte.
Und der erste hat natürlich einfach, ob der sehr pessimistisch-zynischen Grundhaltung, finde ich, ist vieles entschuldbar, weil es einfach so ein kongruentes Weltbild ist. Okay. Weißt du? Und das wird halt ab Teil 2, 3, 4 ein bisschen schwieriger.
Die Übergriffigkeit von Riggs, wir haben uns schon darauf geeinigt, Finn und ich, vor der Aufnahme, dass wir das nicht irgendwie zu sehr stressen, sage ich mal, forcieren, den Diskurs über, was darfst du heute eigentlich noch sagen in Filmen und was nicht. Aber das, was du ansprichst, ganz entscheidend. Genau, durch diese instabile Persönlichkeit, die eben Riggs hat mit seiner posttraumatischen Belastungsstörung, ist das im Grunde kontextual, diegetisch, ist es entschuldbar, ist es zu rechtfertigen, was er da tut, dass er eben Leute abwatscht, übergriffig handelt, Dinge sagt, die man in Gänsefüßchen nicht sagen sollte. Aber in den späteren Teilen eben nicht mehr, weil er sagt im Grunde weiterhin das Gleiche, bloß in den späteren Teilen ist es eben, weil haha funny.
Ja, du hast im ersten Teil halt eben auch einfach noch Murtau als Gegenpol, der ja auch sehr häufig sagt, yo, das ist nicht okay, was du hier gerade gemacht hast.
Das ist nicht okay, genau, ja, ja.
Oder ey, du bist nicht nur Gefahr für dich selber, das wäre noch okay, aber du bist auch eine Gefahr für mich durch dein Verhalten.
Du bist eine Lethal Weapon sozusagen, ne?
Ja, schade, dass es nie den Satz gibt, you are the Lethal Weapon.
Ich hatte sowas erwartet irgendwann, aber es kommt nicht, nein. Und ich habe den Film, ehrlich gesagt, aber auch jahrelang nur auf Deutsch gesehen. Ich muss sagen, es kann sogar tatsächlich sein, dass ich den ersten jetzt zum allerersten Mal überhaupt auf Englisch geguckt habe, weil bisher immer so aus nostalgischer Verbundenheit mit der deutschen Tonspur, der kann im englischsprachigen Original schon ein bisschen mehr. Und ich möchte niemanden seinen Synchro-Fetisch wegnehmen, auch ich gucke gerne mal ältere Filme auf Deutsch, weil ich einfach an den Synchronsprechern hänge. Aber der, also sag mal so, Shane Black kann schon drehbuchseitig was und das konnte man nicht ganz in die deutsche Synchro retten.
Ja, es ist immer so bei Apple TV, wenn man vielleicht mal Pause zwischendurch gemacht hat der TV sich abgeschaltet hat, dann schaltet Apple immer wieder zurück auf die deutsche Synchro.
Ich weiß auch nicht, das ist unglaublich, ne? Ja, ja. Ich habe auch das digitale Boxset bei Apple geholt, ja.
Das heißt, ich habe teilweise dann immer mal Sachen auf Deutsch geguckt und ja, das ist auch alles natürlich, das ist ja auch noch die gute goldene Synchrozeit. Ja. Das ist schon alles auch sehr kompetent gemacht, aber es so hinter die Dynamik, die Gibson und Glover da haben, die fällt doch ein bisschen zurück hinter die Synchronarbeit.
Ich würde auch nicht sagen, es geht so weit, dass Lethal Weapon eine Art verkappte Screwball-Comedy ist, aber die genau der Rhythmus, die Kadenz des Shane Black-Skripts, abgesehen von den, ja, von der Dramaturgie, vom Tonfall, von der Story. Das ist schon alles sehr, sehr belastbar. Wie gesagt, vor allem, wie gesagt, sage ich jetzt zum x-ten Mal, mit Blick auch auf die späteren Teile, wo man eben sieht, wie ihnen das nach und nach mehr entgleitet. Auch die Story ist erstaunlich gut nachvollziehbar und klar spielt auch hier und da der Zufall eine Rolle. Aber es fühlt sich einigermaßen organisch an, wie die diese gesamte Sache reinschlittern. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen krass ist, ist eben, dass schon hier im ersten Teil Murtos, sag ich mal, Heimatstätte, Häuschen, sehr in Mitleidenschaft gezogen wird, von Beginn an, was so eine Art mehr oder weniger Running Gag wird der ganzen Reihe, außer vielleicht im dritten, ja.
Ja.
Hast du sowas wie eine Lieblingsszene? Weil ich muss sagen, dieser Standoff da am Ende in der Wüste ist schon super, super gut.
Diese ganze letzte halben Stunde in ihrer ungeahnten dann auch Atemlosigkeit und Grimmigkeit ist ziemlich toll. Ich mag, da untergrabe ich jetzt selber ein bisschen meine Aussage, aber wie wir Riggs kennenlernen, wenn er diesen Koks-Deal mit den Weihnachtsbaumhändlern durchziehen möchte, das ist schon richtig toll und auch irgendwie ziemlich lustig.
Ich muss natürlich auch lachen, ja. Wir haben ja gesagt, Lethal Weapon ist gar nicht so lustig. Zwar standharte Profis, aber ich muss sagen, in dem Moment, wo er sagt hier, wo die sagen, ja, 100 für die ganzen Drogen, für das ganze Paket, sagt 100, okay, boah, ich muss mal gucken, ob ich so viel dabei habe. Und dann holt er eben so seine 1- und 5-Dollar-Noten raus und sagt, Leute, ich glaube, ich habe irgendwie nur 50 Dollar dabei. Und die gucken ihn so an und denken sich, oh, ich glaube, der einer sagt sogar von denen, hier bist du lebensmüde oder so. Und er, ja.
Aber das ist ja. Und ich glaube, deswegen war das natürlich vom Humor her auch ein bisschen zu subtil für den Teenage-Finn, den gerade begonnenen Teenage-Finn. Weil natürlich die anderen Filme dieser Bauart diese Szene sich hier komplett anders gespielt hätten oder irgendwie auch noch lustiger in Anführungszeichen gewesen wären. Aber man mag sich dann da ja auch mit ein bisschen Lebenserfahrung reinversetzen und sich denken, ja, stell dir mal vor, du sitzt da jetzt einem Handelspartner gegenüber, der offensichtlich dich nicht ernst nimmt und du musst dann realisieren, oh fuck, ey, weißt du, was ganzen Nachmittag jetzt verschwendet, mit nichts, also mit so einem Deppen. Und klar, bei einem Kokain-Deal geht das sicherlich deutlich tödlicher aus, als wenn es einfach nur ein Pitch-Meeting ist, was schlecht gelaufen ist. Aber ja, das ist doch der tolle Humor für Leute, die schon mal in solchen, also nicht in solchen Situationen, aber in, sag ich mal, Situationen, wo man mit potenziellen Handelspartnern gegenüber sitzt und sich dann denkt, ach Mann, oh.
Also beim ersten Lethal Weapon hätte ich mich wirklich schwer, die eine Lieblingsszene zu benennen. Es gibt so eine relativ frühe Autofahrt nach dieser ganzen Selbstmordnummer hier, in der sich Riggs an den Selbstmörder kettet, mit Handschellen dann da runterspringt. Und dann, ja, okay, kleiner Cop-Out, da ist dann eben dann schon so ein Blasebalg, wie nennt sich das? So eine Matratze, eine Aufblasbar. Ich weiß nicht, wie diese Dinger da
sind. Überdimensionale Life-Safe-Net da
irgendwie. Sehr, sehr schön. Das genau, da wäre ich nie drauf gekommen. Und danach fahren die quasi wieder so zurück, so von wegen, ja, das war mal ein interessanter Einsatz und haben einfach ein bisschen vor und zurück und tauschen sich aus. Und das ist, glaube ich, erste Minute 30, 40 und du merkst bereits, wie einfach die Chemie zwischen diesen beiden Schauspielern so richtig einfach gut stimmt. Das passt einfach auf den Punkt. Und ich meine, man kann und ich glaube, sollte über Mel Gibson auch sehr viel Kritisches sagen mit der Weisheit der Jahrzehnte, die seitdem vergangen sind. Und er ist eben auch ein übergriffiges Arschloch und Antisemit und was weiß ich. Also ich glaube, man kann alles böse über ihn sagen und es stimmt. Aber der Typ hatte einfach Charisma zum Abwinken zu der damaligen Zeit.
Und er bekommt es hin, das ist ja auch ein Mel Gibson-Klischee, trotz dieser wirklich dämlichen Matte, ziemlich ernst zu nehmen, zu spielen und auch von uns ernst genommen zu werden.
Ist das nicht eine Veräußerlichung seines kaputten Innenlebens, Finn? So habe ich das gedeutet. Ja, je besser die Frisur wird, je geordneter, desto aufgeräumter wird auch seine Persönlichkeit.
Ja, auf jeden Fall. Das sind die subtilen filmemacherischen Handwerksgriffe, die hier gezogen werden. Aber so eine Frisur musst du auch erstmal rocken, ne?
Ja.
Das Javier Bardem hat das natürlich in No Country for Old Men auch noch ziemlich toll hingekriegt. Mit dieser blöden Beatles-Pilzfrisur, die er da trägt.
Ja, ja. zu Ricks Verteidigung, 1987 war ich jetzt nicht in einem Alter, in dem ich so eine Frisur hätte tragen wollen, da war ich 8 und vor allem habe ich 1987 auch nicht Lethal Weapon geguckt, aber es ist jetzt auch nicht eine Frisur, die unbedingt so selten war zu der damaligen Zeit.
Ey, klar, und heute tragen die Jungen, oder die Fukuhila-Zeit ist ja wieder ein bisschen vorbei, aber so
ja.
Ende der 10er Jahre war der Mullet mit dem Schnauzer zusammen ja auch wirklich in Szenevierteln eine sehr gesehene Kopfbedeckung.
Hier werden schon diverse Running Gags etabliert, die aber gar nicht als solche gedacht waren, weil, wie gesagt, ich glaube, Shane Black nicht gedacht hat, vor allem nicht zu dem Zeitpunkt in seiner Karriere, weil das war sein erstes wirklich für teuer Geld verkauftes Skript und ich kann mir nicht vorstellen, dass er überhaupt geahnt hat, welche Karriere ihm bevorstünde. Aber Sachen eben etabliert, die dann später als Running Gags für die Reihe taugen. Zum Beispiel, dass Trisha Myrto nicht kochen kann und dass Rian mit Mel flirtet, mit Riggs flirtet, was ja dann auch immer wieder referenziert wird in späteren Teilen. Getting too old for this shit.
Das Haus, das in Mitleidenschaft gezogen wird.
Mir gefällt das alles ganz gut, aber eben vor allem losgelöst von dem Gedanken, dass es alles später wiederkommt. Ich glaube, obligatorisch auch Actionfilme dieser Zeit ist eine, in diesem Fall glaube ich sogar zwei Folterszenen, in denen unsere Protagonisten übel misshandelt werden. Und besonders lustig, das wollte ich auch unbedingt noch erwähnen, ist Tom Atkins in seiner zwiespältigen Rolle als Bekannter oder Freund von Roger Myrto, der aber sich später offenbart als Mitwisser oder sogar Mitwirkender bei diesen ganzen Drogendeals. Und dann erschossen wird mit einer Kugel durch den Bauch, die aber dann eben auch noch zweimal durch so einen Tetrapack Eierpunsch geht. Mhm. Ein besonders hübscher Moment, finde ich.
Ich würde sagen, genau. Und der Helikopter ist natürlich sehr, sehr wichtig. Der wird hier auch dann nochmal etabliert als plotgebendes Element für alle weiteren.
Auch das ist so ein Moment, in dem eben Riggs mit seiner kleinkalibrigen Waffe auf diesen Helikopter schießt, der eben auch schon hunderte von Metern weg ist und man sich natürlich denkt, so ein Schwachsinn. Aber dadurch, dass er eben als komplett Wahnsinniger etabliert wurde, der eben noch dazu auch ein Meisterschütze ist, dachte ich mir, ja klar würde er das machen. Natürlich schießt er einem Helikopter nach, der irgendwie schon eine halbe Meile weg ist, obwohl er genau weiß, da passiert gar nichts mehr. Das sind alles keine großartigen, grandiosen Actionsequenzen, aber eben verleihen dem Film eine ganz großartige Dynamik. Und ja, die letzte halbe Stunde, die geht aufs Ganze. Da habe ich auch nichts zu meckern.
Man holt den Krieg in die USA zurück. Unsere Vietnam-Veteranen spielen das nach. Was war das Einzige, was sie können?
Ja, die Drogen dort, die werden ja auch aus Vietnam importiert, ne?
Genau, ich meine, das ist ja aber auch, wenn man jetzt sich nochmal American Gangster und sowas anguckt, das schien man wohl damals, oder scheint man wohl auch immer noch so zu machen, also jetzt alles basierend auf diesen Don Winslow, ja teilweise nicht direkt True-Crime-Büchern, aber ja sehr stark an reale Ereignisse angelehnt und im dritten Teil, der spielt dann so zwischen 2014 und 18 bummelig, geht es dann eben darum, dass Fentanyl ganz groß wird und das holt man sich eben auch aus Asien.
Ah, ja, das ist so ein bisschen auch der konservative Streak dieser Reihe bei allen liberalen Attitüden, die ihm Richard Donner so im Privaten pflegt, ist in allen Teilen kommt mehr oder weniger direkt die Bedrohung immer so von außen, aus dem Ausland. Das sind eben dann Südafrikaner, das sind Drogen aus Vietnam. Im dritten Teil haben wir ganz viel Gangkriminalität. Es wird zum Beispiel nie in Frage gestellt, warum LA Cops durch die Gegend laufen und einfach durch die Menge schießen. Das ist total okay. Also an keiner Stelle kommt zu Inhalten und irgendwie Riggs und Myrto sagen, oh shit, wir haben aus Versehen irgendwie jemanden erschossen, ganz schön. Ich meine hier, allein schon im ersten Teil. Im ersten Teil wird der Freund von Rihanna erschossen und es wird quasi nur in einem Nebensatz erwähnt, so von wegen, ja, die haben Rihanna entführt. Ihr Freund übrigens wurde dabei erschossen von Mr. Joshua, wird gar nicht erwähnt, so von wegen, ja, Waffen können töten. Oh mein Gott, es wird schon erwähnt, aber nur im einmal von Riggs, als er sagt, hier, now we're shooting to kill. Und ich dachte, okay, ich erwarte es nicht, dass ihr sagt, hier, er weiß, Menschen leben noch die letzte Ehre, aber es ist die Filme sind kontinuierlich sehr unreflektiert über die eigene Gewalt, die ausgeübt wird. Und da fällt es eben leichter zu sagen, hier guck mal, wie im vierten, das sind die bösen Chinesen.
Lass uns zumindest sagen, im ersten Teil tut die Gewalt sehr weh und wird, also psychische Gewalt wird auf jeden Fall von Riggs auch ausgeübt, aber die Ballergewalt wird von den Bösewichten ausgeübt. Und die Waffengewalt ist die letzte Möglichkeit unserer Helden, sich zu verteidigen. Ja, klar, auch das ein super reaktionärer, konservativer Spin. Hat man in den 70ern und 80ern ja auch gerne gesehen. Ne? Ein Mann sieht rot, dies, das, blablabla. Aber Ja, es ist jetzt noch nicht so, dass Riggs und Murtaugh lachend mit einem Auto durch die Gegend fahren und sagen, da hat sich wieder ein Auto überschlagen.
Ja, es ist, also, bevor das jetzt zu in der Ecke geht wieder, wo Menschen zuhören und sich denken, ja, aber Leute, ey, jetzt hier, also, lasst mal.
Und es ist auch eine Pre-Rodney-King-Welt, um das jetzt auch
nochmal so zu sagen. Das sowieso. Ne? Und es ist dramaturgisch nachvollziehbar und für mich stellt sich nur die Frage, funktioniert es in dem Moment? Und wir haben ja Murtaugh, der auch des Öfteren an Riggs Vernunft und Gewissen appelliert, der sich dann aber natürlich, wo es dann sehr persönlich wird und seine eigene Tochter entführt wird, sich dann von Riggs auch sagen lässt, now we're shooting to kill und irgendwie gibt nichts mehr auf Menschenleben, Hauptsache wir kriegen sie da wieder raus und kommen selber mit heiler Haut davon und machen eben die bösen Jungs dingfest. So. Und das ist dramaturgisch komplett gut gelöst. Ich stelle das nicht in Frage in dem Moment. Natürlich kann man jetzt im Nachgang rübergehen, vor allem mit dem Wissen um weitere drei Sequels und sagen, ja, aber ihr habt das auch weitergemacht, als es dramaturgisch nicht mehr so wirklich gerechtfertigt war. Aber in dem Fall ist es okay. Ich glaube, die einzige Sache, die so ein bisschen sauer aufstößt nach dem ersten Teil, ist, dass tatsächlich der arme Boyfriend von Rian anscheinend umgebracht wird und es wird nie weiter erwähnt.
Ich komme ja aber wieder, sag ich mal, mit meinem Diegese-Argument, Teil 2, 3 und 4 machen dann ja einfach von Sekunde an auch einfach klar, das ist jetzt eine andere Welt als der erste Teil. Ja. So, hier gelten andere Regeln. Und wenn man sich daran hält als Film, habe ich damit auch wirklich überhaupt kein Problem.
Ja.
Ich finde es nur schwierig, wenn der Film in sich dann nicht ganz eindeutig ist in dem, was er hier jetzt eigentlich tut.
Ja.
So James Gunn-Filme finde ich immer gute Beispiele dafür. So, ich weiß nicht, ob du The Suicide Squad gesehen hast, den 2022er Film. Der sagt mir von Sekunde 1, jo, ich bin Fun Splatter, das macht alles Spaß hier. Fein, cool. Aber dann kriege ich nach einer Stunde plötzlich eine brutale Foltersequenz an Harley Quinn und jetzt plötzlich ist Gewalt doch ganz schlimm und tut weh. Das verwirrt mich dann und das gucke ich dann nicht gerne. Aber diese Vorwürfe kann man der Lethal Weapon-Reihe eigentlich nicht machen.
Genau, ich finde auch, ich möchte das auch nicht zu sehr vertiefen, aber James Gunn ist auch ein Name, der mir immer zuerst in den Sinn kommt, wenn Shane Black für bestimmte Attitüden oder, sag ich mal, Beats in seinen Skripts, die immer wieder auftauchen, kritisiert wird, dass ich mir denke, ja, das macht James Gunn aber noch viel mehr und er macht das überwiegend in jugendfreien Filmen. Der macht das selbst in sowas wie Guardians of the Galaxy oder dem letzten Superman-Film, dass eben exzessive, sehr unangenehme Gewaltszenen in Filmen drin sind, die eigentlich für ein mutmaßlich junges oder jüngeres oder Familienpublikum bestimmt sind, dass wir zum Beispiel in Superman eine wirklich drastische Exekutionsszene haben, von der ich bis heute denke, okay, das ist echt unangenehm. Ich wollte eigentlich einen Superman-Film sehen.
Ich würde sagen, dann kommt der nächste flapsige Spruch und dann ist es irgendwie auch wieder
dann ist auch wieder in Ordnung. Okay, ja. Shane Black hat tatsächlich hier der Reise einen Stempel verpasst und den merkt man auch dem zweiten Teil noch an dem er weniger zu tun hatte, als es ihm in den Credits bescheinigt wird. Da steht er nämlich als Co-Autor dieses Werkes. Er sagte später in Interviews, ich habe damit eigentlich gar nichts mehr zu tun. Die haben 90% dessen, was ich für den zweiten Teil konzipiert und geschrieben hatte, genommen und rausgeschmissen. Einige Szenen sind, glaube ich, ganz gut dokumentiert. Will heißen, im Bezug auf stammen die von Black oder eben von dem anderen Drehbuchautor, aber das meiste stammt wohl von jemand anders. Und trotzdem muss man sagen, Lethal Weapon 2 fühlt sich für mich stellenweise fast noch mehr wie ein Shane Black-Film an.
Guter Punkt. Wollen wir schon zum zweiten Teil?
Wir müssen nicht. Ich könnte den ganzen Abend über Lethal Weapon 1 reden. Wir können auch über Mr. Joshua noch mal kurz hier Tribut zollen, nämlich Gary Busey, für den es karriereseitig nicht so geil lief damals und der sich sehr darüber freute, diese Rolle zu bekommen und der auch richtig, richtig gut ist und der auch eben mit dafür sorgt, neben dem Spiel hier von Mel Gibson in dem Fall und dem guten Drehbuch und dem nächtlichen Setting und dem Hydranten, der da Wasser durch die Gegend spritzt vor dem Murtaugh-Haus, das auch mittlerweile da komplett zerstört wurde zu dem Zeitpunkt, dass ich das denen abnehme, dass er wirklich sagt, dass Riggs wirklich sagt, okay, ich schmeiß meine Waffe weg und jetzt machen wir einen guten alten Faustkampf. Ich glaube, ich hätte das wenigen Filmen verziehen, aber hier finde ich das komplett verzeihenswert, verzeihlich.
Ja, ich meine, hat ja dann auch einen Grundstein gelegt, was Gary Busey im weiteren Verlauf seiner Karriere
spielt. Ich wollte gerade sagen, ja. Mehr oder weniger diese Rolle. Ich bin immer ganz erstaunt, wenn er eben mal nicht im Bad Guy spielt, wie dann später in Alarmstufe Rot beispielsweise oder Sympathico-Rolle hat, weitgehend wie in Point Break oder so. Gefährliche Break, Brandung, ja.
Ja, aber ich meine, auch da darf er ja entgleiste Dinge tun.
Ja, er ist ein guter, ja. aber auch irgendwie so prädestiniert dafür, eine zugeguckste, von Suchtproblemen geprägte Karriere zu haben. Ich sah ihn schon damals und dachte mir, ah, du bist irgendwie so der Typ, du hast Erfolg und ein Jahr später hängst du an der Flasche. Genau wie Mel.
Genau wie Mel, ja.
Ja, vielleicht ist das dieser Typ Mann oder das war die Zeit. Ich weiß es nicht. Ja. El Leong, genau, da foltern. Wir kennen ihn aus Stück Langsam, spielt auch einen der Terroristen. Big Trouble, Little China. Aus so gut wie jedem Film. Actionfilm der späten 80er, frühen 90er. Guter Typ.
Und sehr, sehr guter Film. Ich würde sagen, einer der besten, die es gibt.
Oh, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, ja. Aber er ist sehr, sehr gut. Und ich meine, also in meiner Aufgabe als Dokumentarist der Filmgeschichte sei der Vollständigkeit halber erwähnt, es ist natürlich nicht der erste Buddy-Cop-Action-Film, wo gibt. Und es gab sicher andere Filme, die auch einflussreich waren. Ich vergesse immer den Titel dieses Peter Himes-Films, den ich kennen sollte, weil wir erst über Peter Himes letztes Jahr einen Spielfilm gesprochen haben. Basteln, meine
ich. Ich hätte natürlich gesagt, nur 48 Stunden ist natürlich auch noch zu nennen.
Ja, von 82 genau. Oder Freebie and the Bean von Richard Rush, ja. Der war sogar schon in den 70ern. Und der ist auch toll.
Sehr, sehr gut, dass du den schon erwähnst, weil da werde ich in der Besprechung des vierten Teils auf jeden Fall drauf
zurückkommen. Ah, okay. Aber die haben nicht verfangen. Die haben nicht so verfangen. Und das ist natürlich auch mal so ein bisschen Spielverderberei, wenn man dann sagt, ja, vor Halloween gab es noch Mario Bavas im Blutrausch des Satans, Bay of Blood. Und es gab noch Black Christmas von Bob Clark und so. Natürlich, das ist auch alles richtig, aber das ist schon der Film, der einfach verfangen hat und dem danach Studios und Filmschaffende sagten, okay, das machen wir jetzt nochmal einfach genauso und wieder und wieder und wieder.
Aber auch gerne die Empfehlung an Freebie and the Bean, ein bizarrer Film, der glaube ich auch nur so in den 70ern entstehen konnte.
Wenn ich Sie durch die Tür erschossen habe, sehen Sie es an der Kugel. Machen Sie auf.
Mel Gibson, Danny Glover.
Hey, das packen wir. Wir sind Spitze. Schwarzer und ein Spinner.
Hey, Mann, hey, hört mal, wär's nicht besser, wenn ich auch eine Knarre kriege?
Nein.
Erleben Sie knallharte Action.
Es wundert mich, dass Sie noch nichts von mir gehört haben. Ich habe einen miesen Ruf. Manchmal drehe ich nämlich durch, so wie jetzt.
Denn die Profis sind wieder zusammen.
Ja. Das findest du, Martin!